Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zum Spanien-Fall. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Kaum zu glauben, aber wahr. Für all diejenigen, die letzte Woche nicht bei dem genialen, richtig coolen Event in Hamburg waren, haben wir hier so ein kleines Leckerli. Wir sind quasi in der Déjà-vu-Funktion und werden heute den Spanien-Fall erneut machen. Ich freue mich tierisch. Bevor wir aber damit loslegen, haben wir so einen kleinen weiteren Veranstaltungshinweis. Ihr könnt uns nämlich am 18.12. in der Krombacher sehen, wieder in der Erlebniswelt. Die Karten gibt es dort auch zu kaufen. Dabei gibt es aber eine Kleinigkeit zu berücksichtigen. Fabian, wie war das nochmal genau?
Genau, ihr müsst einfach auf die Homepage der Krombacher Erlebniswelt gehen und da im Veranstaltungskalender schon den 18.12. auswählen. Dann landet ihr quasi bei der Buchung für unseren Abend. Das ist so ein bisschen unübersichtlich gemacht, finde ich, aber ja, ihr schafft das schon. Und dann gibt's das Paket, was sich bewährt hat in den letzten Jahren. 2 Stunden True Crime und im Anschluss dann ja so 2 Stunden Umtrunk oben in der Braustube der Erlebniswelt mit Bierchen und ja, belegten Broten, quasi all inclusive. Und wir gesellen uns dazu und haben eine schöne Zeit mit euch.
Eine Woche vor Weihnachten, schön gemütlich mit Blutrausch die Weihnachten einläuten. Besser geht's, glaube ich, gar nicht. Wir freuen uns tierisch. Das wird mega.
Ja, das wird richtig geil. Ich überlege auch noch, ob ich dann, also ich werde die Nacht wahrscheinlich sowieso in Siegen pennen. Und ich überlege, ob ich dann am nächsten Tag mit den Leuten, die Lust drauf haben von euch, die vielleicht in der Stadt sind oder die von außerhalb kommen und über Nacht in der Stadt bleiben, ob wir uns da nicht einfach noch auf dem Siegener Weihnachtsmarkt treffen, auf 1, 2 Glühwein. Das ist ein echt netter Weihnachtsmarkt und ich würde das schon ganz gerne mitnehmen. Vielleicht habt ihr ja Lust, könnt ihr ja mal bei Instagram ein bisschen schreiben, ob wir das machen sollen oder nicht. Und dann wäre ich bereit, da mit euch den ein oder anderen Umtrunk zu nehmen.
Ich stelle es mir illustriert vor, möchte dann auf jeden Fall gerne Bilder haben. Ich kann mir dich am Weihnachtsmann-Glühweinstand sehr gut vorstellen.
Ja, ich kann mich da auch sehr gut vorstellen. Ja, Daniel hat es angesprochen. Wir behandeln heute den ominösen Spanien-Fall, wo es zwischendurch schon Spekulationen gab. Gibt es den überhaupt? Was ist das für ein Fall? Es ist jetzt ungefähr 100 Folgen her, dass ich den machen wollte. Und da dachte ich, bei unserem letzten Auftritt in Hamburg ist es jetzt eine gute Gelegenheit, den zu besprechen. Leider konnte das nicht mitgeschnitten werden an dem Abend. Deswegen machen wir es jetzt hier nochmal im Podcast. Und deswegen ist es jetzt quasi auch so eine Neuerung in der Podcast-Geschichte oder Herangehensweise. Daniel kennt den Fall jetzt schon, weil wir den halt eben letzte Woche erst besprochen haben. Aber ich denke, das tut der Sache keinen Abbruch.
Nee, ist gar kein Problem. Also aufgrund meines Kurzzeitgedächtnisses ist es quasi wie Normalzustand, würde ich mal sagen. Davon ab waren wir auf einem Schiff und ich kann jetzt einfach sagen, ich war seekrank und habe einfach alles vergessen, fertig.
Davon ab haben Daniel und ich im Nachhinein noch bis 3 Uhr nachts gezaubert und da hat er vielleicht auch die ein oder andere, wie soll ich sagen, Erinnerung verloren, weil ich ihn da sehr überfallen habe mit Redebedarf und mit Erzählungen und da musste er viel, viel zuhören und glaube ich, im Endeffekt gab es dann so viel Input an diesem Abend, dass der gar nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht.
Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass der Fall aus Mexiko kommt und dass es irgendwie um England geht.
Ja, das fasst es schon relativ gut zusammen. Na, wir sind im Jahr 1992 in Spanien, in der Region um Valencia herum, also im Umland von Valencia in Alcácer, um genau zu sein. Das ist, ich habe das auf dem Schiff schon beschrieben, das ist so diese typisch, ja, felsig, wüstige Landschaft, die man so aus so Italo-Western kennt, die erstreckt sich da halt über weite Strecken. So ein bisschen unwirkliche Landschaft, kleine, verschlafene Dörfer und in einem solchen, da sind wir heute Abend.
Um noch ganz kurz zum Modus operandi dieser Folge zurückzukehren, einen entscheidenden Vorteil habe ich dann doch. Irgendwie trieb eine Flaschenpost quasi von Hamburg durch die Sieg zu mir nach Hause und daher habe ich jetzt bereits schon Mitschriften und weiß quasi im Vorfeld, was Fabian sagen wird. Das ist auf jeden Fall sehr cool.
Ja, du hast mir was voraus. Ich habe nämlich meine Unterlagen zu dem Fall, meine schlauen Zettel, die ich mir für Hamburg geschrieben habe, die habe ich vergessen. Ich muss das jetzt hier wirklich komplett Freestyle aus dem Gedächtnis machen, aber ja, es ist eine Woche her, das werde ich hinbekommen.
Ich kann so flieren, falls du irgendwas vergessen solltest.
Das ist auch mal was ganz Neues, mal eine ganz, ganz neue Wendung hier im Podcast.
Ja, siehst du mal.
Ja, finde ich gut. Vielleicht brauche ich das. Es ist, wie gesagt, das Jahr 1992. Es ist ein Freitagabend und in dieser Stadt, in diesem kleinen Dörfchen Alcácer, Das hat damals so, ich glaube, 1700 Einwohner, hatte ich gesagt. Das ist mittlerweile ein bisschen größer. Ist auf jeden Fall ein
relativ. Das habe ich nicht aufgeschrieben. Fängt ja schon gut an.
Es ist auf jeden Fall ein, wie gesagt, sehr kleiner Ort. Und da gibt es so eine Clique von drei jugendlichen Mädels, die eigentlich immer zusammen ihre Zeit verbringen. Das sind Miriam Garcia Iborra, Antonio Gomez Rodriguez, genannt Toni, und Desiree Hernandez Folch. Ja, Antonia, genannt Toni, die ist 15, die ist die Älteste, so leicht Älteste. Die anderen sind alle so 14, aber so knapp unter ihr. Und Toni hat gerade ihren Schulabschluss gemacht und wie so viele junge Spanierinnen sieht sie sich jetzt mit diesem Problem konfrontiert, dass es eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit in Spanien gibt und sie weiß nicht so richtig, in welche Richtung sie gehen soll, ob sie eine Ausbildung machen soll, ob sie vielleicht studieren soll oder weiter die Schulbank drücken. Aber es ist so dieser erste Meilenstein, der erste Schulabschluss ist geschafft und sie hat so quasi jetzt ihre Zukunft vor sich. Sie wird so als, ja, sehr, sehr hilfsbereites, zielstrebiges Mädchen beschrieben, aber so Fremden gegenüber eher schüchtern. Und das teilt sie so ein bisschen mit ihren beiden Freundinnen, die beide auch eher so, jetzt nicht die Leute sind, die auf Fremde zugehen, sondern eher so ein bisschen schüchtern, aber alle werden so als hilfsbereite, freundliche und zielstrebige Charaktere beschrieben. Vor allem Desiree Hernandez Folch, die ist so, ja, Balletttänzerin und die ist so an musischen Dingen interessiert, die schreibt Gedichte, die liest gerne Bücher, die verliert sich gern so in diesen, wie soll ich sagen, ja, literarischen Welten. So eine Träumerin, würde man sagen. Und so sind die drei eigentlich so eine Clique, die sehr, sehr ähnliche Vorstellungen vom Leben hat und sehr, sehr ähnliche Charaktere auch. Es ist, wie gesagt, ein Freitagabend im Jahr 1992, der 13. November 1992, um genau zu sein. Und die drei, die möchten Party machen. Das ist so eine Schulparty in so einer Disco im nahegelegenen Ort Picassent. Da hat die Schule diese Disco Color gemietet. Und also keine reguläre Disco, da dürften die natürlich noch nicht rein. Aber man will da so ein bisschen so, ja, Schulparty halt machen und Jugenddisco, das ist halt das Highlight für die Mädels in dieser Zeit.
Kurzer Exkurs, das ist mir letzte Woche gar nicht aufgefallen, aber ich habe diesen Joke schon mal gebracht an einer anderen Stelle, werde es jetzt wieder tun. Schnitt, 29 Jahre später, zwei Podcaster sollten ihre erste Folge veröffentlichen. Sie nennen sich zu dieser Zeit noch Blut, Pünktchen, 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 mussten sich aber später umbenennen. 13. November, Podcast-Geburtstag.
Ja, stimmt. Krass, das ist Podcast-Geburtstag. Crazy, es ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, mir auch nicht. Tatsächlich jetzt erst, weil, ich meine, ich habe auch letzte Woche unseren Geburtstag fast vergessen, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Ich hatte, ja, es war dann noch so
oft. Hättest du nicht gepostet, ja. Dann, ja. Oh je, Mini. Aber wir haben uns übrigens sehr über eure Nachrichten gefreut. Das ist total schön zu lesen.
Auf jeden Fall.
Ja. Alle Jahre wieder tatsächlich. Das ist immer total cool. Das gibt auf jeden Fall wieder einen erneuten Motivationsschub. Das kann ich nicht anders sagen.
Ja, ich muss sagen, ich hatte dieses Jahr so ein bisschen so einen Durchhänger, weil wir so gefühlt so ein bisschen stagniert haben. Also die letzten Jahre ging es ja immer stetig bergauf. Letztes Jahr war voller Highlights mit so den ersten Live-Auftritten und mit dem Radio-Ding. Und dieses Jahr war so gleich, ne? Also es war so ein leichter Zuwachs, aber irgendwie so ein Stagnieren auf hohem Niveau. Und das hat mich so ein bisschen hat mich hinterfragen lassen, so, okay, hat sich das Ding abgenutzt oder so. Aber wenn ich dann die geilen Leute in Hamburg sehe und ich sehe diese Gesichter und ich spreche einfach in der Pause mit euch oder vor der Show, nach der Show und ich merke einfach, coole Menschen kommen, um uns zuzuhören, haben einen guten Abend, dann schiebt das die Motivation dermaßen ins Unermessliche, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Voll, hundertprozentig. Und es war auch wirklich ein sehr, sehr schöner Abend mit ganz coolen Gesprächen. War toll, euch alle kennenzulernen. Und okay, jetzt habe ich mal wieder zwischengekrätscht, entschuldige bitte. Wir waren in Spanien 1992. Markant übrigens, dass es damals auch schon, so wie heute, Jugendarbeitslosigkeit im großen Maße gab, ist irgendwie auch eine erschreckende Parallele, wenn man überlegt, dass man, dass wir jetzt drei Jahrzehnte später darüber berichten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja so eine Sache, die Spanien tatsächlich schon lange so ein bisschen im Griff hat, dieses Phänomen der Jugendarbeitslosigkeit und damit einhergehend auch dieses Phänomen der Landflucht, also dass so die jungen Leute es dann, wenn in die Städte zieht und die ländlichen Regionen, von denen wir heute sprechen, dann meistens so, ja, überaltern vom Altersschnitt her, weil die Leute da keine Perspektive haben, aber darum soll es jetzt heute, wie gesagt, gar nicht gehen.
Ja.
Die drei Mädels, die wir jetzt kennengelernt haben, die besuchen eine gemeinsame Freundin, bei der soll so der Abend eingeweiht werden. Also man, diese ist krank, die kann nicht mitkommen ins Color später und so möchte man dann zumindest den Abend bei ihr beginnen. Und das hat auch den Vorteil, dass deren Haus einfach auch am nächsten an dieser Disco gelegen ist, an diesem Ort Picassent. Toni, die Älteste, die ist den ganzen Tag schon so ausgelassen. Das hat natürlich auch mit dem Schulabschluss zu tun. Die ruft bei ihrem Lieblingsradiosender an und wünscht sich so für den Abend schon mal ein Lied. Major Tom, ihr Lieblingslied, um sich schon mal so einzustimmen für den Abend, grüßt dann da auch ihre Freundin. Ja, und später trifft man sich dann eben, wie gesagt, ja, nicht so zum Vorglühen, wie wir das dann später gewesen wäre, sondern einfach so zum in den Abend reinstarten. Ne? Also so, das wird dann auch so beschrieben, so ein typischer, ja, wie so eine angehende Pyjama-Party, ne? Die haben sich dann zusammen geschminkt, zusammen umgezogen und so und einfach dann so den Abend vorbereitet. Mhm. Gegen 20 Uhr wird dann der Vater von einem der Mädels angerufen, Fernando, der soll die drei dann abholen bei ihrer Freundin und in die Disco bzw. nach Picassent fahren. Fernando ist Geschäftsmann und hat daher die zeitlichen Kapazitäten, der macht viel von zu Hause aus. Allerdings ist er an diesem Abend bereits im Bett. Der ist spontan irgendwie krank geworden, erkältet, verschnupft, irgendwie sowas. Also so eine Viruserkrankung. Und seine Frau bittet dann die Mädchen am Telefon, die sollen doch dann einfach bitte gar nicht mehr auf die Party gehen, sondern nach Hause kommen, weil Fernando sie eben nicht fahren kann.
Genau, und was man jetzt schon mal vorwegnehmen kann, ist sozusagen, dass Fernando im späteren Verlauf nach dem eigentlichen Fall auch noch durchaus eine ziemlich aktive Rolle spielen wird bei den Versuchen der Aufklärungsarbeit. Aber wir kommen später dazu.
Das ist durchaus richtig. Fernando ist sowas wie die spätere Hauptperson. Das kann man durchaus vorwegnehmen, ja. Die Mädels halten sich allerdings nicht an diese Bitte, nach Hause zu kommen, sondern die entwickeln einen anderen Plan, eine Alternative. Die trampen einfach nach Picassent. Trampen ist da offensichtlich auch unter den Jugendlichen dieser Region durchaus weit verbreitet. Und so machen die sich dann auf den Weg und haben auch Glück. Die werden relativ schnell von einem jungen Pärchen mitgenommen. Das meldet sich dann später, als die Mädchen als vermisst gemeldet werden. Und man kann dann nachvollziehen, dass die Mädchen mit nach Picassent genommen haben, also in diesen Ort, wo auch die Disco ist, in der später die Feier steigen soll. Und die haben sie an so einer Tankstelle rausgelassen. Die ist am Ortseingang, die bildet so einen zentralen Punkt. Dieses Pärchen wollte weiterfahren in eine andere Richtung, hat dann die drei da an der Tankstelle rausgelassen und ja, die wollten dann zu Fuß zum Color. Das sind 150 Meter bis dahin. Also durchaus überschaubare Strecke und durchaus auch eine Strecke, wo jetzt eigentlich so nichts mehr passieren sollte in so einem spanischen Kleinstädtchen freitagsabends.
Genau, diese 150 Meter sind auf jeden Fall auch sehr spannend, weil wir uns letzte Woche durchaus auch gefragt haben, wie es denn sein kann, dass dieses Pärchen die Mädchen nicht direkt bis zur Disco hingefahren hat, sondern eben 150 Meter vorher bei der Tankstelle rausgelassen hat. Das war nicht so ganz verständlich. Ich habe darüber nochmal nachgedacht und dachte mir, okay, komm, irgendwie kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, wenn die wirklich auf Durchreise waren, dann ist das durchaus ein zentraler, beleuchteter Punkt und dort jemanden rauszulassen, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man auch gerade weiß, dass es nicht mehr so viele Meter entfernt ist, das eigentliche Ziel. Und von daher kann ich das schon ein Stück weit zumindest nachempfinden.
Ja, ich auch. Das kann man denen auch nicht zum Vorwurf machen. Also da geht man auch nicht davon aus, dass da noch irgendwas passiert. Klar, andere Leute hätten vielleicht diesen Schlenker noch gemacht mit dem Auto und die einfach bei der Disco abgesetzt. Aber letzten Endes, finde ich, ist das jetzt kein Fehler von den beiden gewesen. Mhm. Aber ich habe es im Nebensatz schon angedeutet, die Mädels werden später vermisst gemeldet werden. Das heißt natürlich, die kommen in dieser Disco nicht an. Das fällt natürlich erstmal nicht auf, aber irgendwann fragt sich Fernandos Frau, wo denn die Tochter bleibt, ob sie denn diese Aufforderung nach Hause zu kommen nicht verstanden hat, Desiree. Und so telefoniert sie erstmal die Freundinnen ab, um zu fragen, ob die vielleicht bei denen angekommen sind, aber überall ist halt die gleiche Antwort, nee, die sind doch zusammen unterwegs, die haben sich doch für die Disco getroffen. Und so ruft sie halt in der Disco an, um danach zu fragen. Sie bekommt dann einen der Lehrer ans Telefon und der sagt aus, dass keine der drei Mädels an diesem Abend angekommen ist in der Disco. Mhm. Desirees kleine Schwester kommt dann später nach Hause und auch die hat die drei nicht gesehen und so macht sich dann Fernando kränklich doch noch auf den Weg dorthin mit dem Auto, kann aber auch nichts erreichen, bekommt auch nur die gleiche Antwort. Niemand hat die drei gesehen, die sind nicht angekommen. Er wendet sich an die Polizei, aber da wird er auf den nächsten Morgen vertröstet. Und am nächsten Morgen, da nimmt man ihn auch nicht so richtig ernst. Da sagt man ihm, ja, es sind drei Jugendliche, die können ja auch schon mal irgendwie durchgebrannt sein, die wollten was erleben, die sind bei einer Freundin, stell dich nicht so an, so nach dem Motto. Also er fühlt sich auf jeden Fall nicht ernst genommen seitens der Polizei.
Mhm.
Die Polizeiarbeit, das nehme ich mal vorweg, wird auch etwas sein, was später durchaus diskutiert werden muss. Auf jeden Fall vergehen 24 Stunden, bis die drei dann wirklich vermisst gemeldet werden können. In Spanien scheint das so zu sein, dass 24 Stunden bis zu einer Vermisstmeldung vergehen müssen. Und dann, ja, beginnt die Polizei eben widerwillig zu suchen. Fernando hat in der Zeit so ein bisschen Freiwillige um sich gesammelt und die suchen auch. Also es laufen jetzt quasi zwei Suchen parallel. Allerdings ohne Ergebnis. Die beiden werden nicht gefunden und Fernando, der ja, wie gesagt, so als Geschäftsmann gut vernetzt ist und es auch einfach gewohnt ist, Dinge zu organisieren, Dinge anzupacken, der wird jetzt so ein bisschen der, ja, Dreh- und Angelpunkt dieser Suche, denn die Polizei, die ist so, ja, lethargisch und er organisiert einfach so private Suchen, er kommuniziert mit dem Bürgermeister, er kommuniziert mit den Medien, der wendet sich direkt auch, wie gesagt, an Zeitungen, Radio, macht Aufrufe und ist da sehr, sehr erpicht und sehr motiviert, bekommt dann auch direkt vom Bürgermeister so ein Büro im Rathaus zur Verfügung gestellt zur Koordination und eckt damit auch so ein bisschen an bei der Polizei, die ihm vorwerfen, dass er das alles nur macht, um sich selber irgendwie wichtig zu machen und weil er so dieses Scheinwerferlicht genießt. Er seinerseits wirft der Polizei allerdings Faulheit und mangelnde Motivation vor.
Ja, also ich finde, das Fatale an der Geschichte ist ja eigentlich, dass es gar keinen Platz für Vorwürfe geben darf, ne? Also ich meine, hier sind einfach junge Mädchen verschwunden, die gesucht werden müssen und da verstehe ich keineswegs, also nicht mal ein bisschen, wieso jetzt einem Vater vorgeworfen wird, dass er da jetzt irgendwie zu aktiv ist oder möglicherweise nur ins Scheinwerferlicht geraten möchte. Eine andere Sache wäre vielleicht, wenn er jetzt irgendwie den Ermittlungen im Weg stehen würde, wenn er zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde und die Polizei, wie auch immer, dann nicht mehr vernünftig agieren könnte. Aber offensichtlich ist ja eher Gegenteiliges der Fall, dass die Polizei eher lethargisch reagiert hat und nicht wirklich aktiv geworden ist, weswegen er mit den unterstellten Manager-Qualitäten, das haben wir letzte Woche ja auch gesagt, er quasi einfach losgezogen ist, um einfach irgendwie Aufklärung zu betreiben, was man ja, wie ich finde, total gut verstehen kann.
Ja, genau. Das Fatale ist ja genau, was du angesprochen hast. Hier sind zwei Parteien, die eigentlich das gleiche Ziel haben und an einem Strang ziehen sollten, die aber offensichtlich erstmal so gegeneinander arbeiten und sich nicht einig werden. Und das ist natürlich total fatal in so einer Situation.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, die drei werden allerdings nicht aufgefunden werden. Also all diese Suchmaßnahmen, die laufen ins Leere. Mehrere Millionen Flugzettel werden gedruckt werden in dieser Zeit und verteilt werden durch Freiwillige auf Fernandos Betreiben hin. Die Polizei lässt sich sehr, sehr lange bitten. Fernando macht in den Medien ordentlich Alarm, bis dahingehend sogar, dass er zum Jahresende hin eine Audienz beim Innenminister Spaniens bekommt im Regierungspalast und der ihm volle Unterstützung zusagt und er bekommt um die Weihnachtszeit herum auch eine Audienz beim Papst in Rom. Wir wissen, Spanien ein sehr katholisches Land. Das Wort des Papstes und auch der Aufruf des Papstes, sich da an der Suche zu beteiligen, das hat durchaus Gewicht. Und das übt jetzt öffentlich einen derartigen Druck auf die Polizei aus, auf diese lokale Polizei, dass die im Januar 93, also zwei Monate nach dem Verschwinden der Mädchen, dann sich herablassen und eine spezielle Taskforce gründen, die also wirklich nur den Gegenstand verfolgt, diese Mädchen zu finden. Aber wie gesagt, zwei Monate müssen da erstmal ins Land gehen und massiver öffentlicher Druck muss erzeugt werden. Das ist natürlich auch alles suboptimal, ne?
Ja, komplett, wenn man mal überlegt, welche Kreise dieser Fall dann am Ende gezogen hat, ne? Also zum spanischen Innenministerium zu gelangen, aber auch zum Papst nach Rom. Das ist wirklich so irgendwie, wie soll ich sagen, ein total weit entfernter Platz, ne, wo man sich fragen würde, okay, was hat jetzt der Papst damit zu tun? Aber hier ist es genauso, wie du sagst, schlussendlich übt das natürlich einen gewissen Druck aus. Im katholischen Spanien hat das ganz, ganz viel Gewicht, das Wort des Papstes. Und insofern ist es wahrscheinlich genau das letztendlich passiert, was sich ja Fernando vielleicht auch gewünscht hat, nämlich, dass die Polizei dann endlich aktiv wird.
ja gar keine andere Wahl hatte, als aktiv zu werden, ne? Weil das einfach so, also wenn der Innenminister da schon drauf guckt, ne, dann musst du langsam was machen. Das ist einfach, es ist nicht mehr anders möglich.
Ja, und auch wie gesagt, komplett unverständlich, warum da vorher nichts passiert ist oder vielleicht nur wenig passiert ist.
Ja, zumal durchaus auf anderen Wegen schon auch die Öffentlichkeit gesucht wurde und da der öffentliche Druck aber nicht groß genug war. Nach wenigen Tagen nach dem Verschwinden war Fernando bereits mit einer Freundin der Mädchen bei dem spanischen Äquivalent von Aktenzeichen XY und da gab es auch so einen Suchaufruf, da gab es auch mehrere hundert Hinweise, aber das war alles fruchtlos und lief ins Leere. Also wie gesagt, so richtig Fahrt aufgenommen haben diese Suchaktionen dann erst so im Januar 93, als dann diese Taskforce gegründet wurde.
Ja, also wir hatten letzte Woche auch darüber diskutiert, dass es möglicherweise daran gelegen haben könnte, dass diese lokale Polizei vor Ort vielleicht gar nicht einsatzfähig war, weil sie solche Fälle gar nicht kannten. Wir haben über die verschiedenen Polizeiarten in Spanien gesprochen und jetzt haben wir den entscheidenden Vorteil, dass wir das Internet hier haben. Das heißt, ich konnte jetzt mal schnell googeln. Also hier vielleicht ein paar einleitende Worte dazu. Das Polizeisystem Spaniens ist aufgrund der politischen Gliederung Spaniens komplex. Sie umfasst im Wesentlichen vier Arten von Polizeikörpern. Also wir haben einmal die Verteidigungs- und Innenministerium unterstehende und militärisch organisierte Guardia Civil. Dann hat man die Nationalpolizei, die Polizeien der autonomen Gemeinschaften sowie die Gemeinde- und Stadtpolizei, die Policia Local. Und dementsprechend haben die natürlich auch andere Kompetenzen.
Genau,
das kann man, glaube ich, an der Stelle durchaus sagen.
Das muss man auch dann vielleicht mal kurz erklären für die Leute, die jetzt nur das deutsche Polizeisystem kennen. Also so Sachen wie die Guardia Civil in Spanien oder die Carabinieri in Italien, das Äquivalent dazu gibt es hier in Deutschland quasi gar nicht. Das ist so paramilitärisch, also zwischen Polizei und Militär angesiedelt. Sowas existiert in Deutschland nicht. Hier gibt es eine klare Militärpolizei, die Feldjäger und eben die Polizei und auch die Bundespolizei. Aber das ist alles nochmal was anderes als eben diese paramilitärischen Polizeieinheiten. Genau, und was dann später kommt als untergeordnete Polizei, Institution, die Daniel gerade vorgelesen hat, das ist dann quasi das Gegenstück zu dem, was wir haben. Und ja, wahrscheinlich waren diese lokalen Polizisten, das war wahrscheinlich wirklich zu groß für die, da waren die nicht dran gewöhnt. Und deswegen gehören zu dieser Taskforce eben auch Polizisten aus Valencia, also aus der quasi Hauptstadt dieses Bundesstaates, die dann eben so ein bisschen, ja, Erfahrung mit verschiedenen Dingen haben. Allerdings fördert auch deren Arbeit nichts zutage. Also das Ganze zieht sich und es passiert lange Zeit einfach nichts. Bis schließlich der 27. Januar 1993 eine traurige Gewissheit bringt. Zwei Imker sind in der bergigen Region rund um Picassent unterwegs. Die gehen ihre Bienenstöcke ab und ernten. Also ich denke, es heißt auch ernten beim Imkern. Ich bin da nicht sicher. Imker unter euch können
mich gerne... Das weiß ich auch nicht.
Ja. Also Imker unter euch können mich da gerne berichtigen. Auf jeden Fall führt diese Route sie durch sehr, sehr unwegsames Gelände. Und ja, wie gesagt, es ist so bergig, geröllig, sehr, sehr abgelegen. Und auf dieser Route, da führt sie ihr Weg auch an so zwei kleinen Ruinen vorbei, so kleine Häuslein, die irgendwann mal bewohnt waren, das von irgendwelchen Leuten, die da so in diesem kargen Gebirge Landwirtschaft so selbstversorgermäßig betrieben haben, aber diese Häuslein eingeschossig beziehungsweise mit so einem zweiten Schlafgeschoss versehen, also wirklich ganz, ganz primitive Hütten, die stehen mittlerweile leer. Und einer der Imker, der läuft hinter dem Haus her. Ich weiß nicht genau, aus welchem Antrieb er das tut, ob er sich erleichtern wollte oder was auch immer. Auf jeden Fall macht er eine Entdeckung, die ihn wahrscheinlich zeitlebens nicht mehr loslassen wird. Aus dem Boden heraus guckt eine Hand hervor. Also offensichtlich wurde da jemand schlampig begraben, sodass noch eine Hand nach draußen guckt. Die beiden rühren das natürlich nicht an. Die sind schlau genug, um da keine Spuren irgendwie zu verwischen oder zu hinterlassen, die rufen die Polizei. Die Polizei macht jetzt den ersten Fehler und bringt diesen Leichenfund nicht mit dem Verschwinden dieser drei Mädchen überein. Das heißt, es wird nicht die Taskforce informiert, die dafür zuständig ist, deren Verbleib ausfindig zu machen, sondern die normale Feldwald- und Wiesenpolizei rückt aus und Die öffnen jetzt dieses Grab, was wie gesagt sehr, sehr oberflächlich ist und machen das auch nicht sonderlich professionell. Da wird nichts abgesperrt. Da gibt es keine Spurensicherung. Da laufen auch Schaulustige rum, die davon mitbekommen haben. Und man findet in einer, ja, in einer kleinen Grube drei Körper aufgrund, ja, aufgrund des Verwesungszustandes, der bei allen drei sehr unterschiedlich ist, geht man davon aus, dass es Männer sind, warum auch immer. Die Frage stelle ich mir bis heute. Das sind drei junge Mädchen verschwunden, da findet man drei Leichen und man stellt da keine Connection her. Das ist irgendwie sehr, 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 sehr absurd. Genau, man ruft deswegen auch nicht die Spurensicherung, also nicht die Taskforce und auch nicht die Spurensicherung. Das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Man sollte doch meinen, dass bei jedem Leichenfund die Spurensicherung dazugezogen werden würde, aber offensichtlich nicht. Also diese Leichenbergung, die ist sehr schlampig. Die wird auch von den Polizisten selber vorgenommen. Und ja, erst später bei der Obduktion fällt dann auf, es sind keine drei Männer, die da in diesem Grab lagen, sondern es sind drei Mädchen. Es sind die verschwundenen drei Mädchen. Und bei dieser Obduktion, da fällt noch viel mehr auf, nämlich dass...
Das wird jetzt sehr interessant. Was die Fundstücke meinst du jetzt bestimmt, ne?
Ja, zu den Fundstücken komme ich nachher. Ich komme erst zu den Funden der Obduktion. Okay. Da fällt nämlich auf, dass ja die letzten Stunden dieser drei wohl eine Zeit des Schmerzes und der Qual waren. Man findet Hinweise auf stundenlange Folter. Man findet Hinweise auf, ja, wie soll ich sagen, starke sexuelle Einwirkung, sexuelle Gewalt auf die drei Mädchen, auf anale und vaginale Vergewaltigung, auch unter Zuhilfenahme von Gegenständen, ganz offensichtlich. Zwei der Mädchen sind geköpft worden, postmortal, bei einem wurde eine Brustwarze amputiert. Ja, also wie gesagt, es ist ganz klar, dass da ein Martyrium stattgefunden hat. Die sexuelle Gewalt, also die Vergewaltigung der drei wurde offensichtlich auch postmortal fortgesetzt. Also wer auch immer das getan hat, der kannte keinerlei Skrupel.
Das ist total schrecklich, die ganze Geschichte.
Ja, das ist absolut grauenhaft. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dieses Maß an Brutalität und Gewalt, aber auch dieses Maß an Angst, das die drei gefühlt haben müssen in diesen letzten Stunden.
Ja, und der Hilflosigkeit. Ne? Ja. Also man könnte ja meinen im ersten Moment vielleicht, dass drei Mädchen zu dritt vielleicht in der Lage sich zu Wehr zu setzen oder so, aber offensichtlich war das nicht der Fall, was ja wiederum auch bedeutet, dass die Gefahr entweder von mehreren Personen ausging oder eben, dass sie vielleicht vorher schon gefesselt, verletzt worden sind oder was auch immer.
Ja, ich denke
zumindest. Ja.
Ich denke, ein sehr, sehr gewaltbereiter Täter hätte das auch alleine hinbekommen können. Ich meine, das sind halt, ja, es sind drei, aber es sind halt Jugendliche, ne? 14, 15. Aber ja, man geht natürlich auch hier erstmal von mehreren Tätern aus. Das stimmt, ja. Du hast das eben schon kurz eingeworfen. Es gibt auch Fundstücke am Tatort. Man findet mehrere Gürtel, 4 Stück, um genau zu sein. Man findet ein Herrensakko aus Kord. Man findet ein Hemd, ein Herrenhemd. Und man findet etwas anderes, ein Teil aus einer medizinischen Akte. Da hat sich ein gewisser Antonio Angles behandeln lassen, wegen Drippe.
Genau. Darüber hinaus findet man auch noch einzelne Medikamente, Autan, so Tablettenpäckchen, hier den Bildern zufolge, die du mir bereitgestellt hast. Das eine scheint mir auch so ein Pieper oder sowas zu sein, kann das sein?
Ja, genau.
Wirkt jedenfalls so. Ja. So ein Pieper für all die jüngeren Zuhörer unter uns, unter euch. Bevor es mal Handys gab und also quasi zwischen diesen Riesen-Handys mit den ausfahrbaren Antennen und den Handys, wie sie dann eingeführt wurden, hier Nokia 3210 und so den ganzen Kram, gab es seinerzeit auch Pieper, einfach Anfang der 90er war das. Ich persönlich hatte nie einen, das hatten immer die größeren, coolen Jugendlichen, dafür war ich dann doch noch zu klein, aber ich fand die immer ganz cool, die das war so eine Möglichkeit quasi, ich glaube, es wurden nur Infos draufgespielt, so und so hat versucht, dich anzurufen.
Genau,
oder irgendwie so.
Also ruf folgende Nummer zurück. Naja.
Ja.
Ich habe mich natürlich vertan. Man fand natürlich nicht die medizinische Akte von Antonio Angles, sondern von seinem Bruder. Ich glaube, Emiliano hieß der. Ich habe jetzt, wie gesagt, meine Unterlagen nicht dabei. Auf jeden Fall Emiliano Angles. Und man geht jetzt natürlich davon aus.
Enrique war das.
Enrique. Genau, Enrique. Genau.
Enrique, genau. Ja, und dann hatten sie später noch den Freund Miguel Ricard.
Ja, genau, das spielt dann später eine Rolle. Auf jeden Fall, ja, folgert die Polizei jetzt natürlich haarscharf. Okay, man hat jetzt diese drei toten Mädchen. Man findet da diese Herrenkleider und die Gürtel am Tatort. Und Enrique Anglès hat da offensichtlich einen Teil seiner Krankenakte verloren. Das scheint der Täter zu sein. Also das ist ja ist wie ein Jackpot, ne? Als ob der Täter da quasi seine Visitenkarte hinterlassen hat. Also wie sollte sonst da so eine Krankenakte hinkommen?
Ja, und eine Krankenakte ist ja nur wirklich was super Privates, das du irgendwie zu Hause hast oder wo auch immer. Das wird wohl der potenzielle, also das ist zumindest so eine Frage, kann es wirklich sein, dass der mögliche Täter, der mutmaßliche Täter, das dann auch wirklich mit dahin geschleppt hat?
Ja, also diese Hütten sind so abgelegen, dass die Polizei einfach unterstellt, wer auch immer da gewesen ist und da irgendwie persönliche Sachen verloren haben muss, der muss auch was mit der Tat zu tun haben, da kommt man nicht mal eben so vorbei. Die wird zwar hin und wieder mal von Obdachlosen oder so Stadtstreichern benutzt, aber auch eher selten aufgrund eben der abgelegenen Lage. Da kannst du halt nicht mal eben ins nächste Dörflein gehen, um zu betteln oder irgendwas zu holen, sondern du bist halt wirklich sehr abge vom Schuss, ne?
Naja, klar.
Die Polizei holt sich jetzt also eine richterliche Verfügung, um eben bei Enrique Anglès mal nachzufragen, und die stürmen direkt dessen Wohnung und finden unter anderem eben Enrique Anglès im Haus seiner Eltern und auch Miguel Ricard, das ist sein Freund, und auch die Eltern von Enrique Anglès. Und Enrique Anglès, der ist jetzt so gar nicht das, was die Polizei sich vorstellt. Das ist auch einfach jemand, der nicht mit dem Foto auf dieser Krankenakte übereinstimmt. Also es ist eine andere Person. Und das ist ein Mensch mit einer geistigen Behinderung, der ja sehr infantil ist und auch unter verschiedenen psychischen Störungen leidet. Und wo schnell klar wird, der ist gar nicht in der Lage, solche Taten zu begehen. Also der ist raus. Die Eltern verraten aber, dass sein Bruder Antonio öfter mal die Identität seines Bruders Enrique annimmt, weil Antonio Anglès ein vorbestrafter Krimineller ist und ja eigentlich gerade im Gefängnis sein sollte. Der ist also auf der Flucht und deswegen muss er bei ärztlichen Behandlungen, bei irgendwelchen Dingen die Identität seines Bruders annehmen, um da irgendwie zu Ärzten gehen zu können.
Der hatte 9 Jahre bekommen, wenn ich das richtig notiert habe, genau. Wegen Gewaltdelikten und Entführungen und sowas, ne?
Pikanterweise war der zu Hause, als diese Stürmung stattfand. Der hat aber die Polizei anrücken sehen und konnte durchs Badezimmerfenster flüchten. Daniel erinnert sich richtig, aufgrund von ja, räuberischer Erpressung, Entführung, Geiselnahme. Da ging es um eine Dealerin, mit der er verkracht war. Die hat er als Geisel genommen und gefoltert, weil er die Herausgabe von Drogen und Geld erzwingen wollte. Und auch wegen diverser Gewalt- und Rauschgiftdelikte hatte der so ein Sammelverfahren bekommen, 9 Jahre tatsächlich, hatte aber nach 6 Monaten das erste Mal Freigang und ist dann halt einfach nicht mehr wiedergekommen. Also sollte eigentlich jetzt gerade im Gefängnis sitzen, ist aber auf der Flucht und nimmt deswegen immer wieder die Identität seines Bruders Enrique an.
Ja.
Miguel Ricard, der wird einfach mitgenommen, weil er gerade vor Ort war. Das ist wie gesagt ein Freund der Familie. Da fällt der Polizei dann aber etwas auf. Der fährt einen weißen Corsa und es gibt einen Zeugen, der will gesehen haben, dass die drei Mädchen von der Tankstelle aus in Picassent Richtung Color gelaufen sind und dann in einen weißen Kleinwagen gestiegen sind. Also das würde zu dieser Zeugensichtung passen. Also ist Miguel Ricard quasi eine ja, Person of Interest, würde man heute sagen, in Polizeisprache. Und an diesem 28. Januar, also einen Tag nach dem Fund der Leichen, als man das Haus der Familie Anglès stürmt, da klicken dann also auch für ihn die Handschellen. Der wird einfach mitgenommen, weil er gerade eben vor Ort war.
Das Bild von Miguel Ricard übrigens kommt mir doch sehr bekannt vor. Also entweder du hattest wirklich irgendwann mal vor, den Fall zu bringen und hast mir das Bild schon mal gesendet. Das ist die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen. Oder ich kenne das irgendwie irgendwo anders her.
Ich nehme an, dass wir da schon mal wirklich so kurz davor waren, den Fall zu machen und sich das dann schon geschickt haben. Ja.
Das wird so sein, ja.
Ich denke auch, in dieser Nacht wird Miguel Ricard natürlich relativ umfassend befragt und so präsentiert die Polizei am nächsten Morgen, am 29. Januar, auch schon ein Geständnis. Nach dieser nächtlichen Befragung hat Miguel gestanden. Er sagt, er und Antonio waren im Corsa unterwegs. Die haben die Mädels aufgelesen auf dem Weg zum Color, haben die überredet, dann mit denen so ein bisschen in die Berge zu fahren, zum Chillen. Das war auch alles okay. Es kam dann zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr zwischen allen, also quasi so eine kleine Orgie. Und dann hat Antonio einfach so durchgedreht und die Mädchen getötet. Das ist natürlich, ja, eine wilde Geschichte. Und jetzt, wenn man auch so die Charakterzeichnungen der Mädchen kennt, jetzt auch nicht so unbedingt glaubwürdig.
Ja, ja, ja. Genau, also gerade so der einvernehmliche Sex scheint mir doch so ein bisschen erlogen zu sein. Grundsätzlich, wenn er mit dem weißen Auto dort unterwegs gewesen ist, also oder sage ich mal, grundsätzlich hat er das weiße Auto, das heißt, ich kann verstehen, warum er jetzt irgendwie auch als Tatverdächtiger gilt.
Ja, genau. Wir hatten das dann auch später auf dem Schiff beim Auftritt rausgearbeitet. Eine Problematik des Falles ist sicherlich, dass viele vermeintliche Fakten eben auf einzelnen Aussagen beruhen. Also wir haben dieses Pärchen, das sagt, die haben die als Anhalter mitgenommen bis zur Tankstelle. Es gibt einen Zeugen, der sagt, er hat sie in dieses weiße Auto steigen sehen. Es ist halt, es sind alles Dinge, die jetzt ja wirklich auf sehr, sehr wackeligen Füßen stehen, um das mal so zu sagen.
Ja.
Auf genauso wackeligen Füßen wie eben dieses Geständnis von Miguel Ricard, der das natürlich auch dann direkt wieder widerruft. Er sagt, die Polizei hat ihn gefoltert und unter Gewalt eben dazu gezwungen zu gestehen. Ein Polizeiarzt untersucht ihn daraufhin und kann keine Spuren von Folter feststellen. Zu diesem Polizeiarzt sagen wir aber später auch noch was. Der ist nämlich auch im Zentrum einer Kontroverse später. Also auch dessen Wort müssen wir vielleicht ein bisschen mit Vorsicht genießen. Unterdessen glaubt aber auch eine wichtige Person, die wir schon zuvor angesprochen haben, nicht an dieses Geständnis. Das ist nämlich eben Fernando, der dieses Geständnis einfach nicht für bare Münze nimmt. Der denkt, die Polizei möchte einfach nur einen Sündenbock präsentieren. Der hat nämlich ganz andere Verdachtsmomente. An den ist mittlerweile ein Journalist herangetreten, ein Enthüllungsjournalist namens Juan Blanco. Und der sagt aus, es gäbe ein Snuff-Video, also ein Video, das die Vergewaltigung und Tötung zeigt, ein reelles Video, eben dieser drei Mädchen. Und er sagt, ihm wurde das zugespielt, er hat es gesehen, er kann dessen Echtheit garantieren, darauf ist die Folter und die Ermordung der Mädchen zu sehen. Er kann es nicht zeigen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen, er hat Angst vor Folgen für ihn, aber er ist sich sicher, es gibt da einen internationalen Kinderporno-Ring, der eben diesen Snuff-Film in Auftrag gegeben hat. Und darin sind Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik und auch aus der Polizei verwickelt. Und deswegen war die Suche auch so schleppend, seiner Meinung nach.
So, also jetzt an der Stelle habe ich auch letzte Woche eingehakt. Und das muss man vielleicht an der Stelle auch noch machen. Wir müssen uns noch mal vor Augen führen, dass wir im Jahr 1992 sind. Das heißt, es gab kein Internet, es gab kein Darknet oder irgendwas, sondern wenn es zu einer Verbreitung von derartigen Filmen gekommen ist, dann lief das irgendwie unter der Hand, wie auch immer, auf VHS oder irgendwie sowas. Was ja bedeutet, dass der Zugang zu solchen Medien noch mal deutlich eingeschränkter war. Und dieser vermeintliche Informant muss dann wirklich ein quasi aus der Szene sein oder was auch immer, er muss da einen direkten Draht zu haben, was ja schon mal sehr, also sehr, sehr besonders ist. Gerade dann, wenn man sich mal überlegt, wie schwierig diese polizeilichen Ermittlungsarbeiten heutzutage ablaufen, obwohl alles digital ist und in der Öffentlichkeit stattfindet, gewissermaßen, ja. Oder ja. Im Darknet. Das heißt also, es ist schon ein riesiger Zufall, dass so eine Person mit so einer Geschichte um die Ecke kommt. Zufall Nummer zwei ist ja eigentlich, dass, wenn er darüber spricht, dass halt irgendwie, keine Ahnung, höhere Kreise dort involviert sind, Politiker, Polizeibeamte und weiß ich nicht was. Nochmal, die drei Mädchen kamen eigentlich durch Zufall zu dieser Tankstelle, wurden durch Zufall dort rausgelassen, auch nur deswegen, weil Fernando sie nicht fahren konnte. Und diese Tankstelle war auch nur 150 Meter von dieser Disco entfernt. Das heißt, man kann hier nicht wirklich ein geplantes Verbrechen oder sowas irgendwie unterstellen. Das wären schon sehr viele Zufälle, die zusammenführen, dass ausgerechnet in diesem Moment die drei Mädchen gecatcht werden und dann in so einen Ring geraten.
Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, dass Leute aus diesem Ring wussten, dass es da diese Schülerparty gibt und dass die einfach den Auftrag hatten, da im Rahmen dieser Schülerparty irgendwelche Mädels zu ergreifen. Das könnte ja durchaus möglich sein. Vielleicht hatte man auch auf die schon speziell ein Auge geworfen und das hat sich einfach per Zufall ergeben. Es sind hier sehr, sehr, sehr viele Zufälle. Du hast schon recht, der Informant, der dieses Video weitergibt, der müsste schon sehr, sehr eng in diesen Kreisen drin sein, um Zugang zu diesem Video zu haben. Und ich verstehe eben Juan Blanco nicht. der begibt sich ja schon damit in Gefahr, dass er sagt, dass es dieses Video gibt und dass es solche Kreise gibt, solche Kinderpornoringe. Da macht es aus meiner Sicht eigentlich keinen Unterschied, dann direkt auch den Beweis anzutreten und das Video auch zugänglich zu machen, zumindest der Polizei. Aber er wollte das eben für sich behalten, deswegen können wir zur Echtheit oder zur Existenz dieses Videos nicht sagen, denn Juan Blanco ist mittlerweile auch verstorben und dieses Video, vermeintliche Video, wurde niemals gefunden. Da müssen wir uns also auf sein Wort verlassen. Und das ist dann auch wieder schwierig, das ist wieder so wie viele Sachen in diesem Fall, da müssen wir uns auf ein Wort verlassen, ne?
Ja, und also nochmal, wir haben es auf der anderen Seite mit Fernando zu tun, der offensichtlich alles probiert hat, um irgendwie die Kinder wiederzufinden. Und dann kann ich mir halt so ganz schlecht vorstellen, dass er, wenn er so eine Story hört, nicht irgendwie komplett am Rad gedreht hat. So, weißt du? Und deswegen dieses, ja, ne, ich habe das so ein Video gesehen, möchte es aber zurückhalten, das ist relativ unglaubwürdig.
Ja, es kann natürlich trotzdem sein. Ne? Man weiß es nicht, Fernando ist auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass Juan Blanco recht hat. Und die gehen halt auch an die Öffentlichkeit damit, die machen das publik.
Also ist denn Juan Blanco mit dabei? Also gehen die beide zusammen an die Öffentlichkeit?
Ja, ja.
Ah, okay.
Ja, ja.
Also die gehen zusammen an die Öffentlichkeit, er hat das Video, aber sein Partner darf das nicht sehen, also Fernando.
Genau, ja.
Das ist doch absurd.
Ja, das ist, wie gesagt, sehr, sehr fragwürdig. Aber irgendwie hat er Fernando davon überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Also Fernando ist davon fest überzeugt, der räumt diesen Kleinkriminellen Antonio Angles und Miguel Ricard, der sagt, das sind vielleicht Handlanger gewesen, die vielleicht so Drecksarbeit gemacht haben, aber die Fädenzieher sind halt ganz, ganz andere. Die Polizei will davon natürlich nichts hören, die schießen sich weiter auf diese zwei Verdächtigen ein. Währenddessen gibt es aber einen weiteren Hinweis darauf, dass vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Ein Polizist wendet sich vertrauensvoll an Fernando und sagt ihm, dass es sinnvoll wäre, nochmal eine private Obduktion vorzunehmen, weil die richtige polizeiliche Obduktion nicht sonderlich sauber abgelaufen ist. Also das ist so eine Insiderquelle von der Polizei und Fernando wendet sich an einen der besten Forensiker bzw. Gerichtsmediziner Spaniens. Der ist ja durch seine mediale Vernetzung sehr bekannt und dieser Gerichtsmediziner erklärt sich bereit, die Leichen nochmal zu obduzieren. Zum vereinbarten Termin verweigert die Polizei ihm zuerst Zugang zu den Leichen, sodass er da richtig pampig werden muss und auch wieder mit irgendwie dem Innenminister drohen muss, dass man da ja volle Unterstützung bekommt. Als man ihn dann zu den Leichen lässt, stellt er fest, dass bei der polizeilichen Obduktion Amputationen an den Leichen vorgenommen wurden, die keine Sachdienlichkeit hatten. Also da wurden irgendwelche Dinge amputiert, die man nicht hätte wegnehmen müssen. Das ist komisch. Und was noch schlimmer ist, die Leichen wurden komplett gewaschen. Also da sind keine Spuren mehr vorhanden, die irgendwie irgendeine Aussagekraft hätten haben können. Also seine Obduktion ist im Prinzip jetzt schon sabotiert worden.
Ja, zu dem Waschen habe ich gesagt, und das halte ich durchaus für möglich. In Spanien ist es häufig so, dass, also es gibt halt diese anderen Friedhöfe, es sind ja dann eher solche Art Regale mit Särgen drin. Und meine Theorie dahinter war eigentlich, weil diese Begräbnisse auch relativ schnell immer stattfinden nach dem Versterben von Menschen, dass die Ärzte vielleicht sich gedacht haben, okay, hey, hier ist sowieso alles klar, sozusagen, wir bereiten sie jetzt schon für die Beerdigung vor. Also dass dieses Waschen, das kann ich an der Stelle so von dem Aspekt her nachvollziehen, aber was für mich total unverständlich ist, ist diese Geschichte mit den Amputationen.
Ja, dieses voreilige Waschen würde in diese Schlampigkeit so ein bisschen passen, dass man sich da keine Gedanken gemacht hat und gedacht hat, okay, Obduktion ist durch, man braucht die jetzt nicht mehr, man kann die jetzt fertig machen für die Beerdigung, das stimmt schon.
Ja.
Ja, die Auswertung von DNA und so, die ist so ein bisschen in den Kinderschuhen zu der Zeit, aber festzuhalten bleibt, man hat an einer Decke, die über den Leichen lag, in dieser Grube, 9 verschiedene Haare gefunden und keins davon gehört zu Miguel Ricard oder Antonio Angles. Also das ist schon mal komisch. Das heißt,
allerdings,
wenn die ja diese Decke benutzt haben sollen, um die Mädels da irgendwie zu verscharren, und es konnte auch keine DNA-Spur von Miguel gefunden werden. Und da muss man ja auch mal sagen, der soll da quasi 3 Mädchen in so einer Hütte sexuell missbraucht haben, stundenlang und gefoltert und dabei keine DNA hinterlassen, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, wahrscheinlich hätte man damals auch größere Samples gebraucht als heute, um das feststellen zu können. Das ist natürlich jetzt nicht so aussagekräftig, aber es ist schon ein Fingerzeig. Es gibt einen Zeitungsbericht, der sagt, dass eine Spur von Miguel Ricard gefunden wurde, so eine Schmier-DNA. Das ist aber auch nur eine Quelle, die davon spricht. Ich möchte das zumindest mal vorsichtig anzweifeln, weil es eben nur diese eine Quelle gibt, die davon spricht. Aber nichtsdestotrotz gesteht Miguel Ricard die Taten ein zweites Mal, diesmal mit einer etwas anderen Geschichte. Er sagt aus, man hat die Mädchen mitgenommen, man hat sie da in die Berge gefahren und auf einmal hat Antonio eine Waffe gezogen und Miguel gezwungen, mit den Mädchen Sex zu haben, denn er, Antonio, ist eigentlich homosexuell und kann keinen Sex mit Frauen haben, das erregt ihn nicht, aber er wollte sehen, wie Miguel sie missbraucht. Dann sind die in eine Bar gefahren, was essen, dann sind sie zurückgekommen, da musste Miguel dann weiter die Mädchen missbrauchen und dann hat Antonio sie aus reinem Frauenhass getötet. Und das ist dann auch die Version, die letztlich in der Anklageschrift stehen wird. Also man befragt dann zwar auch den Wirt dieser Bar, wo die beiden zwischendurch gegessen haben wollen. Der kann sich nicht erinnern, die beiden an diesem Tag gesehen zu haben, obwohl beides Stammkunden sind. Also der müsste eigentlich wissen, wenn die da waren. Ein Gutachter sagt aus, dass dieser weiße Opel Corsa von Miguel Ricard gar nicht in der Lage gewesen wäre, zu diesem Ruinen hinzufahren. Also der hätte das gar nicht geschafft.
Weil es eben auch bergauf geht und weil ja, es alles so ein bisschen steiniger, weil es keine ebenen Straßen gibt. Genau,
ja. Genau, ja, Schlaglöcher, also für dieses Auto nicht überwindbar. Im Auto selber findet man auch keine Spuren, keine Haare, nichts der Mädchen. Also das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die darin transportiert wurden. Aber obwohl all diese Indizien einfach gar nicht passen. Es gibt keine Beweise, es gibt nur Indizien und die sind auch sehr, sehr schwach. Und sind wir mal ehrlich, also diese Akte, die dann letzten Endes zur Familie Anglès geführt hat.
Und dann auch, wie gesagt, nur zu Enrique Anglès. Ne?
Und dann auch nur das zu Enrique, ja noch, genau.
Ja.
Die soll da 75 Tage lang bei Wind und Wetter an dieser Auffindestelle gelegen haben. Das wirkt schon sehr platziert. Und dann auch, wie gesagt, diese Länge der Zeit. Diese Kleider, die da lagen, die konnten den beiden auch nicht unbedingt zugeordnet werden. Es ist auch bekannt, dass Antonio sich manchmal in dieser Hütte versteckt hat. Wie gesagt, er war auf der Flucht und er ist so gependelt zwischen seiner Familie, seinem Hehler und auch dieser Hütte unter anderem.
Also das ist bekannt, dass er in dieser Hütte auch war, ja?
Ja, das ist verbrieft. Also dass Spuren von ihm beispielsweise da sind, ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Aber diese, wie gesagt, es gibt nichts, was jetzt irgendwie auf eine Mittäterschaft von Miguel hindeutet und es gibt tatsächlich auch keine richtigen Beweise auf Antonio, ne? Und dieser Verweis auf Enrique, der wirkt eben sehr, sehr platziert. Das Auto kann da nicht hingefahren sein, es gibt keine DNA-Spuren, es gibt keine Haare, es gibt Haare von anderen Menschen, aber trotz alledem muss sich dann Miguel vor Gericht verantworten. Antonio hat man ja nicht geschnappt, der ist auf der Flucht, der ist immer noch auf der Flucht.
Bis heute, ja genau.
Bis heute auf der Liste der meistgesuchten Menschen bei Interpol, einer der meistgesuchten. Man vermutet, der hat sich nach Brasilien abgesetzt, der hat halb brasilianische, also ist halber Brasilianer. Und ja, man hat einen Menschen aufgegriffen in einem Frachtschiff auf dem Weg nach Irland, von dem man davon ausgeht, dass er es ist, also dass er von Spanien nach Irland auf einem Frachtschiff als blinder Passagier gefahren ist. Der wurde dann da erwischt, kurz vor dem Anlegen an der irischen Küste. Man hat den in eine Kajüte gesperrt, um den dann den irischen Behörden zu übergeben. Aber als man am Hafen ankam, war die Kajüte leer und er war weg. Und man vermutet, er hat dann von da aus sich auf einen Frachter Richtung Brasilien eben abgemacht.
Was er für ein Schwein hatte, also wenn er es wirklich war.
Wenn es so war, ne, es kann natürlich auch gut sein, dass er tot und begraben ist, entweder weil es wirklich so eine Sexmafia gab, die ihn loswerden wollte oder weil vielleicht ja auch Fernando ihn gekriegt hat.
Ja.
Miguel Ricard jedenfalls wird vor Gericht gestellt und in einem Indizienprozess, wie gesagt mit sehr, sehr schwachen Indizien, dann auch schuldig gesprochen. Er bekommt 130 bis 170 Jahre Haft, also das ist mal ein geiles Strafmaß. Wird aber 2013 wieder rausgelassen. Und das ist bemerkenswert. Also da hat man irgendwie, für mich wirkt das einfach wie so ein Deal, weißt du, so nimm die Schuld auf dich.
Ja, so ein Sündenbock, ne?
Genau, so nimm die Schuld auf dich, wir lassen dich halbwegs schnell wieder raus, du kriegst danach eine neue Identität und keiner weiß, wo du bist und was du machst. Das ist nämlich auch so. Er wurde entlassen und lebt unter neuer Identität jetzt irgendwo in Spanien.
Ja, und das alles wirkt halt so ein bisschen gesteckt, ne? Und ich weiß nicht, man könnte vielleicht nochmal untersuchen, was es mit diesen beiden Imkern auf sich hat. So, den Strang haben wir letzte Woche noch nicht verfolgt. Das würde mich aber auf jeden Fall auch mal interessieren. Sind die jetzt wirklich auch legit? Sind sie, kann man sagen, auch wirklich, stimmt das so, was die gesagt haben? Sind die neutral oder ist das vielleicht ein fingiertes Spiel, was von vornherein geplant war, weil man eben wusste, wo sich Antonio aufhält, weil man vielleicht wusste, dass Miguel da so ein kleiner Handlanger und Mitläufer ist, weißt du? Also könnte man ja an der Stelle auch größer denken.
Ja, bei Miguel war es ja auch so, dass er eben keinerlei Täterwissen auch offenbart hat in seinen Vernehmungen, ne? Er hat beispielsweise ja davon gesprochen, dass Antonio ihm eine Pistole vorgehalten hat und ihn dann gezwungen hat, mit den Mädels zu schlafen und dann die Mädchen auch mit der Pistole getötet hat, beziehungsweise auch mit der Pistole, mit dem Pistolengriff auf sie eingeschlagen hat. Aber er hat zum Beispiel nicht von diesen Amputationen gesprochen und von dem postmortalen Köpfen. Er hat auch nicht davon gesprochen, also die Obduktion hat ergeben, auf die wurde unter anderem nicht nur eingeschlagen mit so einem Pistolengriff, auf die wurde auch geschossen, das stimmt. Auf die wurde aber auch mit Stöcken und Steinen eingeschlagen und auch eingestochen. Und das alles hat Miguel eben nicht ausgesagt, ne?
Wie krank alles. Aber kann nicht auch sein, dass es quasi verschiedene Tattage gab und Miguel nur beim ersten Mal dabei war und alles andere danach passiert ist?
Nee, aber laut seiner Aussage wurden die dann ja direkt ermordet. Also das und diese.
Ja, aber all diese postmortalen Geschichten, weißt du?
Ja, aber die
könnte ja sozusagen Antonio vielleicht einen Tag später gemacht haben.
Diese Folterspuren, diese krassen Gewalteinwirkungen, die waren eben nicht postmortal.
Ach so.
Postmortal war das Köpfen und postmortal war teilweise der sexuelle Missbrauch, aber jetzt dieses auf die Einschlagen, auf die Einstechen, das haben die leider alles noch bewusst miterlebt. Also das beißt sich dann aber mit Miguel Ricards Geschichte. Ja, das ist die Faktenlage. Da sind wir am Ende der Faktenlage. Da sind wir jetzt dann im Bereich der Spekulation. Sind Antonio und Miguel irgendwie Sündenböcke oder sind sie wirklich Handlanger vielleicht gewesen für so ein Vergewaltigungskartell? Wurde da wirklich ein Snuff-Film gedreht? Abwegig finde ich es nicht, wobei ich die Person Juan Blanco halt seltsam finde. Ich hätte an seiner Stelle anders gehandelt. Also wenn ich mich entscheide, das öffentlich zu machen, dann hätte ich diesen Film zumindest einem ausgewählten Kreis von Menschen zugänglich gemacht. Ich hätte das vielleicht...
Ja, natürlich. Das ist ja das Beweismittel Nummer eins.
Irgendwie. Genau. Ich hätte das vielleicht bei einem Notar, in Gegenwart von einem Notar mit irgendwie ausgewählten Menschen angesehen, damit man dann anwaltlich bestätigt werden kann, dass es diesen Film gibt, beispielsweise. Ne?
Ja, und es ist ja auch total seltsam zu sagen, ich presche jetzt nach vorne und bringe jetzt hier die Behauptung an den Tag, dass es dieses Video gibt, zeige das aber nicht. Also ich stehe in der Öffentlichkeit und mache ganz viel Werbung für etwas, das ich nicht zeigen darf. Das
ja,
ist doch total seltsam.
Für mich beißt sich, wie gesagt, auch diese Argumentation in den Schwanz. Also dieses, ich gehe an die Öffentlichkeit, ich sage euch, es gibt solche Kreise, die sowas machen, aber wenn ich das Video zugänglich mache, dann begebe ich mich in Gefahr. Das ist für mich nicht schlüssig. Du begibst dich in Gefahr, indem du schon darüber redest. Weißt du?
Genau, das meine ich, ja.
Ja,
genau,
ja. Also das ist für mich, wie man es dreht und wendet, es gibt Dinge, die dafür sprechen, dass es vielleicht wirklich so eine Verschwörung gab. Es gibt natürlich auch Dinge, die für Antonio und Miguel sprechen, aber es gibt halt auch immer viele Dinge, die dagegen sprechen und ja, wie gesagt, keine richtigen Beweise eben für die Täterschaft von Antonio und Miguel. Es ist ein verzwickter Fall, wie man es dreht und wendet. Und es kann natürlich auch sein, dass ganz jemand anders der Täter war. Vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht diese Imker hätte man näher beleuchten sollen.
Ja, oder auch dieses Pärchen am ersten Tag. Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es grundsätzlich schwierig. Ich meine, diese Information, dass Antonio da öfter in dieser Hütte war, ist natürlich auch erstmal, das sieht schon mal sehr schlecht aus, zumal die Leichen auch einfach dort gefunden wurden. Jetzt könnte man sagen, es wurde alles nachträglich drapiert und so diese Gürtel und so wurden hinterher hingelegt und keine Ahnung was, ne? Aber die Leichen waren nun mal einfach da.
Ja, das stimmt.
Und es war, ja, und das ist halt schon so ein Punkt, ne?
Man muss natürlich dazu sagen, dass das finde ich auch ein Punkt, der beachtet werden muss. Antonio ist natürlich jetzt kein erfreulicher Charakter gewesen, ne? Das war jemand, der die Familie hatte Angst vor ihm, der war gewalttätig, der war Drogendealer, der hatte auch offensichtlich kein Problem damit mit Geiselnahme und Erpressung und auch Folter, aber der hatte noch nie irgendwas in die Richtung Sexualstraftat gemacht. Und eben auch noch keine Morde begangen und war offensichtlich homosexuell. So, und warum sollte so
aber
jemand.
Aber woher weiß man das? Woher weiß man das denn
wurde,
mit seiner Sexualität?
Das wurde später auch von der Familie bestätigt.
Und das macht ihn aber nicht zwangsläufig frauenfeindlich.
Nein, das meine ich ja. Ich frage mich nur, wie jemand, der zwar bisher als Gewalttäter aufgefallen ist und als Dealer, wo auf einmal dieser Turn herkommen soll, dass der drei Mädchen entführt und vergewaltigt, obwohl er gar nicht auf Frauen steht. Und ja, die auf so eine grausame Art und Weise tötet, obwohl das bisher noch nie Teil seines Vorgehens war, ne? Also Straftaten, die für ihn total ungewöhnlich sind. Warum kommt das auf einmal her? So.
Ja.
Also was ich mir dahingehend vorstellen kann, dass Fernando recht hatte, dass die Mädchen wirklich für irgendjemanden entführt wurden, für irgendjemanden, der die missbrauchen und vielleicht sogar auch filmen wollte. Und dass Antonio und Miguel die Handlanger waren, die Mädchen besorgt haben. Das ist durchaus möglich. Und das.
Genau, das kann ich mir auch vorstellen.
Das wäre denen sicherlich auch zuzutrauen, für die richtige Summe einfach so eine Entführung zu starten, klar, ne? Und ich halte es durchaus für möglich, dass der die entführt hat, dass der dachte, okay, jemand will die missbrauchen. Dass es dann vielleicht selbst für ihn zu weit ging und dass er dann sterben musste, weil er ein Zeuge war.
Antonio jetzt.
Ja.
Ja, also ich meine, bei so einer Geschichte muss man sich natürlich fragen, wie es sein kann, dass keine DNA im Auto gefunden wurde. Dann muss man sich fragen, war jetzt vielleicht auch der Tatort wirklich diese Hütte? Und wenn ja, warum schafft es Miguel sozusagen zu verheimlichen? Da müsste er wirklich einen Heiden Respekt gehabt haben vor diesen anderen Auftraggebern, möglicherweise, wenn die auch vor Ort gewesen sein sollten, dass die Geschichte so zu drehen, dass nur er sozusagen der Tatverdächtige ist und der Schuldige. Das ist so eine Frage. Dann die Frage, warum hat man vor Ort keine, nur diese Haare gefunden? Okay, das würde vielleicht noch Sinn ergeben. Es wurden Haare gefunden von möglicherweise anderen Tätern, aber nicht von Antonio. Welche Rolle hat aber vielleicht Antonio im Nachhinein gespielt? Hat er vielleicht die Leichen vergraben und sowas? Dass er deswegen verschwunden ist, das kann ich mir durchaus vorstellen. Oder dass er verschwunden wurde oder sowas, ne?
Ja, dass der in irgendeiner Art und Weise verwickelt ist, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich frage mich halt einfach nur, ob diese Theorie, dass er und Miguel die einzigen Täter waren, ob die haltbar ist, eben auch aufgrund, wie gesagt, der Tatsache, dass da so viel nicht stimmt. Dass die in irgendeiner Art und Weise in die Tat verwickelt waren, von mir aus gerne, ja. Aber das ist halt ganz offensichtlich nicht die einzige oder nicht die vollständige Geschichte. So, sonst gäbe es nicht so viele Ungereimtheiten. Und ich fürchte, dass wir die volle Geschichte eben niemals hören werden, weil die Polizei eben so scheiße ermittelt hat, weil der Tatort nicht gesichert wurde, weil die Spurensicherung so schlampig war. Die Schlampigkeit, die hat sich so durchgezogen. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, da wird Anfang des Monats Januar eine Taskforce gegründet, die sich nur um diesen Fall der verschwundenen Mädchen kümmern soll. Und sobald die gefunden werden und feststeht, das sind die sind gefunden worden, wird diese Taskforce aufgelöst. Also die haben nicht einmal dann an den Ermittlungsarbeiten nach dem Morden gearbeitet, obwohl die ja die Vorarbeit gemacht hatten, obwohl das erfahrene Kriminalbeamte waren. Das ist einfach, also die Arbeit der Behörden ist entweder mutwillig schlecht oder halt wirklich einfach dilettantisch gewesen.
Mhm. Ja.
Ja, super unbefriedigend, aber das ist...
Total, ja, total unbefriedigend. Das ist der spanische Fall, Leute.
Das ist der spanische Fall. Ja, endlich ist er durch und ihr seid jetzt frei, ihr habt den jetzt nicht mehr im Hinterkopf und ihr seid auch frei, eure Theorien mit uns zu teilen. Ich will, dass ihr es zu Ehren des spanischen Falles so richtig glühen lasst in der Kommentarspalte unter dem Post oder halt auch in den PNs. Schickt bitte eure Theorien und was ihr über den Fall generell denkt.
Das war auf jeden Fall auch lustig, dass wir diesen Fall also zumindest anteilig im Duett vorgetragen haben. Auch ein Novum.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast ein, zwei Mal, habe ich gesehen, dass du so schon ready warst, mir zu soufflieren, aber ich bin ja doch noch drauf gekommen, was ich sagen wollte. Aber du warst bereit, auf jeden Fall.
Ja, ich habe versucht, dir so ein bisschen, den Weg zu bereiten, weißt du, wie so ein guter Handwerksgehilfe, der die Werkzeuge anreicht.
Ja, sehr gut. Ja, ansonsten kann ich nur wiederholen, was zum Anfang der Folge wiederholt wurde. 18.12. Krombacher Brauerei, letzter Live-Termin für dieses Jahr, seid dabei. Und wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, dann schaut mal in die Highlights oder den Linktree auf Instagram. Da findet ihr Amazon Wishlist, Kofi, den Shop oder auch den Holy-Link oder auch den Podimo-Link. Ihr könnt auch kostenlos eine 30-tägige Podimo-Mitgliedschaft abschließen über unseren Link. Da kriegen wir dann auch so einen kleinen Bonus von denen. Das ist so wie mit den Holy-Bestellungen. Also wenn ihr uns was Gutes tun wollt, Linktree und Highlights bei Instagram, einfach mal reingucken und gucken, was ihr da so findet. Ansonsten haben wir ja auch Kategorien. Wir hatten schon lange nicht mehr, was wäre, wenn, bestimmt auch schon seit 30 Folgen. Wir müssen das endlich mal wieder revivalen. Aber wir haben ja auch noch andere Sachen. Dislike, One Love und Track der Woche. Und zumindest eins davon kann ich heute bedienen. Aber wie sieht's bei dir aus, Daniel? Hast du irgendwas mitgebracht?
Ja, durchaus habe ich was dabei, was ich jetzt so spontan aus dem Ärmel schütteln könnte. Aber mach du ruhig erstmal.
Ja, ich habe keinen Track der Woche. Ich habe ein Album der Woche, ein Musikalbum der Woche, beziehungsweise einen Künstler der Woche. Und zwar ist es mal wieder K, der letztes Jahr verstorbene Rapper K aus Los Angeles, der mich ja unheimlich flasht und prägt und beeindruckt. Und ich habe jetzt eins seiner Alben gehört, eins seiner letzten Alben, bevor er gestorben ist, aus 2018. Orpheus vs. the Siren, also Orpheus gegen die Sirenen. Und das ist ein unfassbar geiles Stück, weil es einfach, es ist kein, also er ist zwar ein Rapper, aber er ist einfach so viel mehr. Er ist ein verdammter Poet. Ja, der rappt nicht, er gießt einfach Lyrik über seinen Hörer. Und dieses Album beschäftigt sich mit griechischer Philosophie und griechischer Mythologie, eben Orpheus und den Sirenen. Es gibt Hades, den Gott des Todes, den Gott der Unterwelt. Und es ist einfach so eine Führung durch die griechische Mythologie auf Hip-Hop-Gedichtbasis. Ich liebe es. Es ist einfach großartig. Und das zeigt einfach, was diesen Typen als Künstler abhebt, einfach von diesem Genre an sich so. Also, dass der quasi innerhalb des Hip-Hop ein eigenes Genre für sich geschaffen hat, so meiner Meinung nach. Wie gesagt, der ist einfach kein, man kann ihn nicht Rapper nennen, der ist Lyriker, Poet, der ist einfach so viel mehr gewesen als Rapper. Und dieses Album ist, finde ich, so sein Meisterwerk.
Wow, ja, also, wie du ja weißt, habe ich nie viel von ihm gehört. Ich kenne so diesen einen Hit von ihm, der da damals rauskam. Ich erinnere mich auch sehr gut an das Musikvideo davon.
Chamber.
Aber es liegt auch daran, dass ich eher so ein visueller Typ bin und mir solche Sachen besser einprägen kann. Aber so wie du ihn beschreibst, ist es wirklich eine ganz wertvolle Kunst gewesen, die er betrieben hat. Und also ich finde, du machst das schon sehr schmackhaft, wenn du das so erzählst. Ich glaube, möglicherweise wird für viele die Sprache eine gewisse Barriere darstellen und so eine Übersetzung kommt meistens uncool. Von daher ist es an der Stelle wahrscheinlich wirklich dankbar, wenn man des Englischen sehr mächtig ist, um da irgendwie mitreden zu können und das wirklich zu fühlen, was du gerade beschrieben hast.
Ja, das sollte man sein, aber ja, man findet bestimmt auch irgendwo Texte online, aber also Kasim Ryan, wie er hieß, Feuerwehrmann in New York und auch jemand, der offensichtlich auch in diesem Dienst als Feuerwehrmann irgendwie sehr, sehr viel Gutes getan hat, aber und deswegen auch niemals voll auf die Musik gesetzt hat, auch weil er sich nie verbiegen wollte. Der hatte Angebote durchaus auch von großen Labels, aber wollte halt sich selber treu bleiben. Mhm. Und für mich, wie gesagt, so ein ganz, ganz einzigartiger Künstler mit einem ganz, ganz einzigartigen Stil, der eben, ja, wie gesagt, hier sein Meisterwerk geschaffen hat. Also gerade wenn man auch so griechische Mythologie mag, so wie ich, dann findet man da unheimlich viel. Das ist ein unheimlich gutes Ding. Also hör da mal rein. Ist nur eine halbe Stunde lang, das ganze Album ist wirklich jetzt kein großes Ding, aber ist großartig.
Ich glaube, ich mach das mal. Schon irgendwie jetzt Lust bekommen. Ich habe ja so ein bisschen durch unseren Hotelaufenthalt jetzt gerade eher so Blut geleckt, was Klassikmusik betrifft. Ne?
Ich weiß das gar nicht, warum.
Weiß nicht.
Ja, doch. Man muss das wirklich kurz für die Leute, die es nicht wissen. Wir waren im Hotel für Hamburg und es war wirklich so, es war wie im Film. Man hat so diese Karte eingesteckt neben der Tür und es ging nicht nur das Licht an, sondern es startete auch direkt so klassische Musik. Es war wie
so entspannt halt, so cool.
Mega,
ne?
Ja,
und dann
mega.
Habe ich jetzt dieses Wochenende gekocht und gleichzeitig Klassik gehört und das war schon echt, echt beruhigend. Das war wirklich gut. Also Kochen und klassische Musik daneben, das ist auf jeden Fall etwas, was für mich so eine neue Erkenntnis ist. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Ich glaube, das passt einfach total gut zusammen. Das mache ich jetzt, glaube ich, häufiger. Und tatsächlich hat mein One Love auch was mit Kochen zu tun. Und erschreckenderweise, wie du gerade gesagt hast, dass du über K berichtest, habe ich auch ein kleines, was heißt Wortspiel, aber zumindest eine sprachliche Verbindung zu meinem One Love schlagartig sozusagen hergestellt. Bei mir geht es nämlich, und das hat auch irgendwas mit Griechenland zu tun, zumindest ein bisschen, bei mir geht es um Karpan.
Ja, Geil.
Ich liebe Kapern. Die habe ich intensiv verkocht in der letzten Woche und einfach nur geil, einfach nur lecker.
Ja, stehe ich auch drauf. Richtig gut. Ist ein One
Ja.
Love, das ich teilen kann, auf jeden Fall. Ja, definitiv.
Ja,
Ein
sieht
kleines,
so
aber
aus.
feines kulinarisches One Love. Ja, ich habe leider keins. Ich habe ein, wie soll ich sagen, ich habe ein Dislike, aber ich habe überlegt, dass aus dem Dislike können wir vielleicht in der nächsten Stockbrot-Folge was machen, deswegen lasse ich es hier und sage, spreche es nicht an.
Okay.
Beziehungsweise, es ist so eine Mischung aus beidem. Dislike, aber auch One Love-Aspekte. Und ich will deine Meinung dazu hören. Also beim nächsten Mal Stockbrot können wir da mal so ein bisschen darüber reden.
Tja, dann freuen wir uns auf Fabians Ausführungen zu Lakritz.
Ja, das, die sind relativ einseitig und schnell abgehandelt, würde ich sagen. Aber, tja, Leute, der Spanien-Fall ist durch. Ich kann es selber nicht glauben, dass ich das mal sagen würde. Wie gesagt, bombardiert uns bitte mit euren Theorien und bombardiert euch uns mit eurer Meinung zu Kapern und hört K. Bereichert euren Horizont. Dieser Mensch hat es einfach verdient, dass seine Kunst weiterhin Herzen berührt nach seinem Tod, viel zu früh. Wie gesagt, das ist einfach Weisheit und Lyrik aufs Papier gebracht, ja, und Weltschmerz quasi auf die Zeilen geweint. Das kann man gar nicht in Worte fassen, wie gut dieser Mann ist. Egal, so reicht jetzt.
Ich kann auch nichts mehr zu sagen. Wie gesagt, Werbetrommel ist gerührt. Ich finde es toll, dass du so schöne, schöne lobende Worte und so eine Erinnerung schaffst für seine Musik, denn er war nun mal auch einfach ein Underground-Musiker, also nicht sehr bekannt in der Szene, vielleicht ja und so, aber doch den meisten wahrscheinlich eher unbekannt. Und insofern finde ich das total toll, dass du das auch hier so ansprichst.
Ja, der Underground, ne? Das ist immer so das Dilemma. Die Leute, die möchten auch irgendwo Underground sein, aber natürlich möchte auch jeder, dass möglichst viele Leute die Kunst auch erleben und erleben können. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere noch Gefallen daran findet. Gebt mal gerne Bescheid, wenn ihr da einen Zugang zu findet. Es ist, wie gesagt, kein typischer Hip-Hop, es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu, aber es ist, wenn man sich öffnet, einfach großartig. So. Das waren letzte Worte von mir für diese Folge. Daniel, danke fürs Soufflieren. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch da draußen. Ciao.